Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Nach über 2,5-jährigem Umbau öffnet das Jüdische Museum Berlin am kommenden Sonntag wieder mit einer neuen Dauerausstellung zur Geschichte der Juden in Deutschland vom Mittelalter bis heute. Sie soll den Raum für differenzierte Debatten erweitern und zeigen, wie eng jüdische Gemeinschaften mit ihrer Umgebung verflochten waren, wie ihr Alltag zwischen Zugehörigkeit und Ausgrenzung verlief. Sie lässt viele jüdische Stimmen zu Wort kommen, greift antisemitische Vorfälle verschiedener Epochen auf und legt einen Schwerpunkt auf die Geschichte nach 1945. Vom Umgang mit dem Holocaust über den Neubeginn jüdischen Lebens in der Bundesrepublik und der DDR bis hin zur Migrationsgesellschaft im heutigen Deutschland. Andreas Beckmann war vor uns im Jüdischen Museum Berlin und hat sich vorab schon ein Bild machen können von der neuen Dauerausstellung.
Am Anfang sind die Buchstaben. Auf einer Videoleinwand steigen sie auf, wie Luftblasen in einem Aquarium, und gruppieren sich dann zu Namen von Städten im deutschsprachigen Raum, in denen Juden seit dem 11. Jahrhundert begannen, sich dauerhaft niederzulassen. Es sind Buchstaben aus dem lateinischen Alphabet und aus dem hebräischen, der Tora. Sie markieren den Zwiespalt, in dem Juden hierzulande leben, erzählt Silly Kugelmann, leitende Kuratorin im Jüdischen Museum Berlin.
Grundsätzlich ist die Perspektive auf zwei Kulturen, die jeweils ihren eigenen gleichberechtigten Stellenwert haben, konstitutiv für das jüdische Bewusstsein. Das heißt, dass diese beiden Bezüge, die weltliche und die religiöse, zu einer Haltung vereint werden, die beiden Seiten gerecht werden sollen.
Diese doppelte Perspektive manifestierte sich in den eigenen Sprachen, die jüdische Gemeinschaften an vielen Orten entwickelten.
Die Mischsprachen, die entstehen über das Hebräische und den Sprachraum, in dem man lebt. Und hier haben wir das Jiddisch, für die arabische Welt ist das Judeo-Arabisch oder Spaniolisch, die sardische Welt. Und so gibt es mehrere Judeo-Sprachen. Und hier haben wir eine Installation da hinten, um sich verschiedene Sprachen anzuhören.
Am Sonntag oder Montag früh sind sie fort und Menger hat noch ein paar Schee.
Ich habe letztens ungeheuer aufzuhaben, als der heimische chassidische Jid von dem älteren Dorf.
Ihr setzt sich noch rein in Bahn, Estación La Croce.
In diesen Sprachen drückt sich Eigensinn aus, ebenso die Offenheit gegenüber der Umgebung. Denn Juden wollten stets sowohl ihre religiöse wie kulturelle Identität wahren, als auch gleichzeitig in ihrer jeweiligen Umwelt heimisch werden, ergänzt Hetty Berg, Direktorin des Jüdischen Museums Berlin.
Sie erfuhren auf der einen Seite Aufnahme, Nachbarschaft, Kooperation und kulturelle Offenheit. Aber die Ausstellung zeigt auch die andere Seite, wo Begegnungen scheiterten und die Mehrheitsgesellschaft stattdessen Jüdinnen und Juden misstraute, sie ausgrenzte oder gar vernichtete.
Die Anfänge jüdischer Siedlungen in Deutschland beschreibt die Ausstellung an einem Modell der Stadt Worms vor gut 900 Jahren. Das jüdische Viertel lag damals am Rand, aber geschützt innerhalb der Stadtmauern, erklärt Silly Kugelmann.
Sie waren ein Bestandteil dieses Kosmos, aber sie waren ein separater Bestandteil dieses Kosmos. Wir sind hier in einer vormodernen Zeit. Und spezifische Bewohner für Stadtviertel sind in dieser Zeit üblich. Wir kennen die Weberstraße und die Schusterstraße und so weiter, dass Berufsgruppen zusammengelebt haben. Und es ist für eine jüdische Gemeinde unverzichtbar, zusammenzuleben, weil die Ausübung der religiösen Gesetze, da bedarf es des Kollektivs.
Dass sie in eigenen Judengassen lebten, war also durchaus auch in ihrem Interesse. Und manche Landesherren hießen sie willkommen, um ihnen dann Steuern und Abgaben aufzuerlegen. Doch solche Arrangements zum gegenseitigen Nutzen konnten schnell zerstört werden. So wie in Worms kurz vor dem Jahr 1100, als durchreisende Kreuzritter das jüdische Viertel niederbrannten. Die Juden bauten es wieder auf. Doch der christliche Antijudaismus führte hier wie überall in Deutschland immer wieder zu neuen Plünderungen und Morden. Weder die katholische noch die aufkommenden protestantischen Kirchen wollten akzeptieren, dass die Juden an ihrem Glauben und ihren Ritualen festhielten. Die Tora als Grundlage allen Judentums. Rituelle Musik, Gebete und Gebote bis hin zur Zubereitung koscherer Speisen. Religiöse Themen nehmen einen großen Platz in der Ausstellung ein. Ein Schwerpunkt bildet die Zeit seit der Aufklärung. Je mehr der Einfluss der Kirchen schwand, desto besser schien die Aussicht auf eine jüdische Emanzipation. Doch gerade im aufgeklärten Bildungsbürgertum machte sich ein neuer Antisemitismus breit, der sich nicht zuletzt in der Begeisterung für den damals revolutionären Komponisten Richard Wagner zeigte. Der wurde auch von Juden verehrt, berichtet Silly Kugelmann.
Um Richard Wagner zu genießen, seine Musikinnovation zu genießen, die Revolution des Musiktheaters, musste man den deutschen Bildungskanon durchlaufen haben, die Geschichten kennen, die den Opern zugrunde liegen. Und man musste auch zur Kenntnis nehmen, dass Wagner ein virulenter Antisemit war, wie er in seiner Schrift Das Judentum in der Musik gezeigt hat.
Ausgerechnet Theodor Herzl ließ sich gern von Wagners Musik inspirieren, während er an seinem Buch Der Judenstaat schrieb, in dem er die Idee eines eigenen Nationalismus entwickelte. Die von ihm angetriebene Bewegung des Zionismus erreichte im späten 19. Jahrhundert auch Deutschland.
Das war in Deutschland jetzt nicht so eine beliebte Perspektive, weil deutsche Juden wollten ja in Deutschland bleiben und nicht auswandern, aber haben sozusagen das unterstützt. Also Israel sollte so das Auffangbecken für verfolgte Juden aus Osteuropa sein.
Die Mehrheit der deutschen Juden glaubte damals an die Möglichkeit einer Assimilation. Und viele waren sich sogar sicher, die richtige Institution dafür gefunden zu haben.
Die Armee, wer eine Uniform hat, hat eine Uniform, da gibt es keine Unterschiede mehr. Und diese verschiedenen eisernen Kreuze, die jüdische Soldaten im Ersten Weltkrieg verliehen bekommen hat, hat niemand weggeschmissen, mit in die Emigration genommen. Und die Kollegen des Jüdischen Museums haben es dann bei den Emigranten wieder eingesammelt, um das hier im Museum zu zeigen.
Von der Vitrine mit den Orden führt nur ein kurzer Weg in den Epochenraum, dem die Kuratorin Silly Kugelmann die Überschrift Katastrophe gegeben hat.
Sie sehen an der linken Seite diese Fahnen mit Erlassen, Bestimmungen und Gesetze, die ab 1933 von den Nazis verabschiedet wurden, um zu zeigen, dass der Antijudaismus ein konstitutiver Kern des Nazistaates war. Zu diesem Zeitpunkt ist es noch nicht die Massenvernichtung an den europäischen Juden, sondern Ausgrenzung und Vertreibung wird hier forciert und Beraubung.
An der gegenüberliegenden Wand hängt eine Karte des Deutschen Reichs von 1930, auf der in zunehmendem Tempo Blitze aufleuchten.
In diesen Blitzeinschlägen auf der Karte kann man chronologisch verfolgen, dass neben der pseudo-juristischen Ebene es auch durchaus eine physische Gewaltebene gegeben hat. Das korrespondiert insofern, als dass hier auch in einer Chronologie für jedes Jahr über diese Blitze, die hier visualisiert werden, die Häufigkeit der physischen Gewalt gezeigt wird. Also es sind sozusagen zwei Seiten einer Geschichte, wenn man so will. Das geht 1930 schon los bei den Wahlen. Ab 1933 nimmt es zu und hat natürlich einen Höhepunkt 1938 während der Kristallnacht.
Der Holocaust nimmt in der Ausstellung großen Raum ein. Aber er ist weder der Fluchtpunkt, auf den die jüdisch-deutsche Geschichte zuläuft, noch gar ihr Endpunkt.
Museumsdirektorin Hetti Berg betont vor allem den Schlussteil der Ausstellung. Der beschäftigt sich mit der Zeit nach 1945, als sowohl in der Bundesrepublik wie auch in der DDR verschwindend kleine Minderheiten den Mut hatten, neue jüdische Gemeinden zu gründen. Die sind nach 1989 durch Zuwanderung zahlenmäßig deutlich gestärkt worden. Aber sie sind bis heute bedroht, wie der Anschlag von Halle im vergangenen Herbst gezeigt hat.
Über die dadurch entstehende neue Situation reflektiert ganz am Ende der Ausstellung die Videoinstallation Missubin, die Versammelten. Sie inszeniert ein virtuelles Gespräch darüber, was es heute heißt, Jüdin oder Jude in Deutschland zu sein.
Meine Mutter kommt aus England und mein Vater ist Israeli und ich wurde hier in Deutschland geboren.
Ja, ich bin Kölner, ich bin Jude, ich bin Karnevalist.
Ich kenne viele Holocaust-Witze, aber darf man sie im jüdischen Museum erzählen?
Ich bin deutscher Jude. Oder jüdischer Deutscher? Nein, deutscher Jude.